Hallo.
Hallo. Folge, ich weiß doch nicht, wo wir sind. Folge 19. Wir machen das schon, das ist so Routine, so professionell. Folge 19, Flutlichtgefühle, dazu herzlich willkommen. Wir wissen nicht mehr, wo wir stehen, wo wir sind, wer bin ich, wenn ja, wie viele.
Ja, nicht mehr ganz, ja.
Ach, yes, go.
Muss ich erstmal richtig hinsetzen, ich habe einen neuen Stuhl.
Ja, gegrüßt seist du auf deinem neuen Stuhl.
Den anderen mal aus dem Weg tun, dann sieht das auch direkt noch schön aus.
Ja, ihr könnt es noch nicht sehen, wir hoffen, ihr könnt es zukünftig sehen.
Doch, ich habe vor, dieses Mal setze ich mich hin und schneide was raus morgen.
Ja, ich könnt ihr bin das gespannt. Alle sehen. Ja, dann könnt ihr das sehen.
Ich sitze mich in meinem neuen Heimstudio auf einem Sessel, der eigentlich ausgemustert werden sollte. Und ich habe gesagt, nein, stopp, gib ihn mir.
Dann kann ich direkt auch dazu, muss ich gucken, wie ich es halte, damit man nicht erkennt, was es ist. Cheers, ne? Ich halte die Regel stramm nach oben, jede Woche Montag. Ein leckeres Kaltgetränk.
Ja, ich trinke Wasser heute.
Ja, du bist krank.
Ja.
Da aber kann ich dir nur ein Bier empfehlen.
Ich habe am Wochenende habe ich was getrunken.
Echt?
Ja.
Ja, Hustensaft.
Nee, da war ich noch nicht krank. Da war ich noch fit wie ein Turnschuh. Dann gab es Cuba Libre und Mexikaner. Und zwei Jägermeister und die haben mich gekillt.
Ja, fiese Kombi.
Die Jägermeister haben mich gekillt, leider.
Böse Kombi. Ja.
Habe ich dann auch gemerkt.
Was dich noch gekillt haben wird am Wochenende.
Ja. Sag mal.
Wir kommen gleich drauf. Wir gehen ein bisschen rein in die Bundesliga. Wie hast du den Spieltag wahrgenommen?
Super interessant. Bayern, Wahnsinn, dass die 2-2 spielen in Hamburg. Das hätte ich nicht geglaubt. Aber langsam musst du da fast von einem kleinen Tief sprechen bei den Bayern,
finde ich. Hör doch auf.
Dortmund eigentlich kein Deut besser. Ey, gegen den Letzten, gegen den Tabellenletzten, sich zu Hause so abzumühen, das ist noch sehr freundlich formuliert, das darf eigentlich nicht sein, das kann nicht sein, das musst du souveräner machen, das war auch die Meinung von allen. Aber Nico Schlotterbeck ruft trotzdem den Kampf um die Meisterschaft aus danach und das, haben wir das schon mal besprochen? Ja, ne, das finde ich ja super, ja. Ich finde das geil. Leute, setzt euch dahin und sagt, ey, warum sollen wir das nicht machen?
Traut euch. Wenn wir
nicht gut spielen, ja, traut euch. Und ja. Ich appelliere da auch an alle meine Kollegen, haut's ihnen dann halt auch nicht dauernd um die Ohren. Ne? Wenn die sich trauen und dann haust du es ihnen trotzdem um die Ohren, dann trauen sie sich halt irgendwie nicht mehr, dann haben sie keinen Bock mehr, sowas auch mal rauszuhauen und ich finde das super.
Ja, voll. Zu Dortmund müssen wir gleich nochmal ein bisschen intensiver sprechen.
Ja.
Vorweg.
Oh, klingt wie eine Drohung.
Ja. Ich gucke ja nicht oft Einzelspiele, aber da habe ich ja keine Wahl gehabt.
Ja.
Aber immer eine kleine Analyse zu. Was hatten wir noch? Köln-Wolfsburg 1-0. Fand ich ganz interessant, war ja Freitagabend schon.
Ja.
Haben, glaube ich, die wenigsten irgendwie mitgerechnet, dass Köln das Ding zieht und jetzt sitzen wir hier wieder.
Gegen Wolfsburg, ja. Ja.
Vor zwei Wochen haben wir uns noch gefragt, ne, was läuft da schief in Köln? Kann Kwasniok da noch bleiben? Warum ist das aktuell so, wie es ist? Tja, auf einmal nicht glorreich, aber ja wieder Punkte.
Ja, das stimmt.
So wie wir gesagt haben. Wenn du jetzt schätzen müsstest,
ja,
wo Köln am Ende der Saison auf welchem Tabellenplatz landet?
Oh, ich finde das so schwer. Ich finde die ganze Tabelle schwer. Also ich glaube tatsächlich mittlerweile, dass Heidenheim und Pauli wohl abgehen werden. Für Heidenheim tut es mir leid, weil die sind halt so tapfer. Ich finde die auch sehr, finde ich auch sehr sympathisch. Ich muss mir noch einmal hier die Tabelle ein bisschen zur Gemüte führen, damit ich da nochmal einen Überblick habe. Boah, Köln, ich meine, die sind jetzt Zehnter. Ich kann mir vorstellen, dass die sich zwischen 14 und 10 einsortieren. Also höher wird es nicht gehen. Und da ist ja auch der Abstand dann jetzt schon zu 7, ist ja schon jetzt 4 Punkte.
Ja.
Das sehe ich nicht.
Nee, sehe ich auch nicht. Ich glaube aber, dass sie sich am Ende so ein solides Polster verschaffen werden. Und genau auf diesem Tabellenplatz, wo sie jetzt stehen, beenden die auch die Saison. Kann man das irgendwo tippen?
Gott. Ja. Ihr und eure Wetterei.
Ja, da wird rumgewettert. Was hatten wir noch? Hast du selber geschaut am Wochenende eigentlich?
Ja, ich habe sehr viel geschaut sogar. Ich habe zweite Liga geschaut, also Freitagabend nicht, aber Samstag habe ich ein bisschen Frankfurt gegen Leverkusen mit einem Auge gesehen. Das Topspiel habe ich tatsächlich nur sehr wenig gesehen. Da habe ich eigentlich immer nur das Ergebnis verfolgt im Ticker, weil ich da dann schon unterwegs war.
Ja.
Ja, und gestern habe ich dann Stuttgart gegen Freiburg gesehen, auch ein bisschen zweite Liga vorweg. Also gestern am Sonntag, muss ich sagen. Und dann war ich in Dortmund zum Arbeiten im Stadion, ja.
Schön. Was sagst du zum neuen Eintracht-Trainer? Albert Riera.
Spannend. Ich kenne ihn jetzt nicht so. Der Name sagte mir ein bisschen was wegen seiner Spielervergangenheit. Ich kann ihn gar nicht bewerten. Ich finde das immer eine interessante Wahl, wenn einer kommt, der so ein No-Name ist sozusagen. Ne? Das finde ich immer voll gut.
Ich habe so ein paar Slides, ich weiß nicht, ob es bei Instagram war oder bei TikTok gesehen, von so unterschiedlichen Aussagen von Trainerkollegen.
Ja, alle hellauf begeistert, ne?
Ja, also der muss wohl ja, nicht zimperlich sein. Und also die Aussagen waren, dass er ein ziemlicher, also im Kern mal zusammengefasst, ne, dass er ein ziemlicher Assi am Rand sein muss.
Mhm.
Da bin ich mal sehr gespannt. Also könnte für Frankfurt in der jetzigen Situation, wo die gerade sind, eigentlich richtig geil sein. Ich mag das ja, wenn du so ein bisschen Assi bist. Solange es nicht despektierlich und respektlos ist.
Ja.
Aber könnte halt auch komplett nach hinten losgehen.
Ja. Also ich habe gelesen, es ist eine Mischung aus Arteta und Guardiola. Das fand ich dann, klingt dann aber eher nach nicht so Assi, obwohl die auch ganz schön Assi sein können am Spielfeld, das darf man nicht vergessen.
Ja.
Ich bin da total unbefangen und freue mich, ein neues Gesicht in der Liga zu sehen. Das finde ich immer super.
Ja.
Also wenn du jetzt wieder einen aus dem Loop holst, das ist ja dieser Trainermarkt ist ja so ein Loop teilweise, ne, wo einfach gedreht wird und dann wandert der da und der da und in Bremen jetzt auch. Wahrscheinlich wird es dann Bo Svensson in Bremen.
Ein Bo.
Wäre geil, wenn der einen Co-Trainer hat, der Tobi heißt. Und dann sind sie Tobi und das Bo. Türlich, Digga.
Ja. Sicher, Digga, alles klar.
Ja, das finde ich geil. Aber finde ich super. Ich bin total gespannt. Viel Potenzial in der Mannschaft, aber es ist natürlich hanebüchend, was die in der Abwehr machen. Also, wenn du jetzt zum wievielten Mal, ich habe es jetzt vergessen leider, zum wievielten Mal in Folge 3 Tore kassierst, das darf nicht passieren.
Ja.
Das darf einfach nicht passieren.
Ja. Und dieses Mal halt nicht so viele geschossen wie kassiert, ne?
Eben. Ja. Und ja, gut, das ist ja schon häufiger jetzt nicht, ne? Die sind jetzt auch echt abgerutscht in der Liga.
Ja,
da schwimmt es gerade so ein bisschen weg. Ja, da schwimmt es gerade so ein bisschen weg in Frankfurt.
27 Punkte, 35 ist international, ne? Ich glaube, da liegt aktuell Leverkusen. War halt so ein 6-Punkte-Spiel auch, ne?
Ja.
Tja. Schauen wir mal, was der Neue da macht. Aber bleiben wir mal kurz bei Trainer. Bo oder Bo?
Ja.
Wer wird's in Bremen?
Ah, keine Ahnung. Bo Svensson.
Vielleicht Bo sagen müssen.
Ja, Bo. Vielleicht wissen es auch unsere Hörer schon. Vielleicht entscheidet sich das ja auch noch am Montagabend.
Ja.
Wird auch ein schwieriger Job. Egal, wer es macht. Weil Bremen ist auch einfach nicht besonders gut.
Die sind ja wirklich richtig mit drin unten. Ne? Mainz hat sich jetzt so ein bisschen da rausgekämpft. Relegationsplatz aktuell mit 18 Punkten.
Ja.
Ja. Und Urs. 18 Punkte, Relegationsplatz. Und ich glaube, direkt danach kommt schon Bremen. 19 Punkte, also es ist ein Punkt. Das ist alles relativ eng unten.
Ja.
Was passiert denn da gerade?
Wo? In der Liga, oder?
Ja.
In Bremen. Auch so nicht viel Investitionsmöglichkeiten, ne? Und versuchst dann halt immer so einen Kader zusammenzukriegen, setzt dann halt auch viel auf diese Boniface-Karte, die dir voll um die Ohren geflogen ist. Ich meine, das ist, wenn der fit ist und Bock hat, ist das halt ein geiler Kicker, ne? Also
voll.
Und das ist dann halt auch das Risiko, was du als so einen Club eingehen musst.
Ja.
Ne, da kriegst du halt so einen Spieler nicht, wenn der in seiner Prime ist, da geht der zu Leverkusen oder sonst wohin. Aber wenn der da ein bisschen Probleme hat, dann musst du halt gucken, dass du den bekommst. Aber das war halt, Hat halt nicht funktioniert, ne? Zum zweiten Mal schon, muss man sagen. Ne? Sie haben ja auch Naby Keita geholt damals.
Ich wollte gerade sagen.
Letztes Jahr oder vor 2 Jahren. Das war halt auch ein Versuch, der in die Hose gegangen ist, leider. Wenn du nur die Spieler auf dem Papier siehst, macht das ja total Sinn, die zu holen. Ja, und wenn das Risiko, das finanzielle Risiko überschaubar ist, kannst du das ja auch machen. Das Problem ist ja dann nur, wenn das nicht funktioniert, dann bricht dir ja was weg.
Ja.
Im Kader. Einfach eine Säule, auf die du gesetzt hast. Und das ist das Problem. Ne? Das Problem haben die halt im Sturm, die Bremer. Ne? Da passiert halt nicht viel.
Ja, da passiert gar nichts. Gefühlt seit, wer war der letzte echte Stürmer, der noch getroffen hat? Dürfte Marvin Ducksch gewesen sein.
Ja, Füllkrug, ne? Also Füllkrug,
ja,
und Ducksch, das
die beiden zusammen, ne? Ja, dann war Füllkrug ein bisschen eher weg, dann ist Ducksch gegangen und seitdem
ist da nichts los. Ja. Und das ist halt, dann kommst du wieder in dieses, was ich meinte, Investitionsproblem, dann wirklich einen zu finden. Sie haben es ja mit Kike Topp versucht, der funktioniert da nicht so richtig. Da kommst du halt nicht rein, ne? So, da kriegst du es nicht hin, da einen Ersatz zu holen. Und dann sagst du halt, okay, dann versuchen wir es mit Boniface, dann funktioniert es nicht. Ja.
Finde ich echt schade, dass Kike Topp da gar nicht so funktioniert, weil ich finde den echt gut. Also ich halte viel von dem. Ist für mich ein gutes Stürmertalent. Hm. Hat, glaube ich, auch.
Ich kenne ihn zu wenig, muss ich sagen.
Ja, hat aber auch schon jung gezeigt, dass er was kann. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass dem nicht so genug Vertrauen geschenkt wird. Hm. Und mit dem Wechsel also zurück nach Bremen, sage ich mal, hätte ich eigentlich gedacht, dass er jetzt so richtig aufblüht, weil perspektivisch, und du hast ja eigentlich vorne trotzdem gute Kicker, ne? Also jetzt mal Kike Topp, dann Justin Njima, wenn ich es richtig ausspreche. Njima.
Ehemaliger Dortmunder, hat für die U23 gespielt.
Genau, stimmt.
Aber auch da haben sie immer gehofft, dass der nochmal einen Step nach vorne macht, den er halt bisher nicht gemacht hat. Ne?
Ja, wird halt auch irgendwann, also was heißt, es wird irgendwann eng, ne? Aber das sind alles junge Spieler, aber diesen Step, also gerade in der Situation, wo du halt bist mit Bremen, wäre dieser Step halt jetzt richtig wichtig.
Ja.
Ich glaube, es ist aber auch super schwierig, diesen Step zu gehen, wenn du in so einer Situation bist.
Ja. Ja, klar. Ja, das ist so einer, der würde sich, glaube ich, neben einem dominanten Stürmer sehr wohlfühlen, der Njinma, ne? Ist sehr schnell.
Ja.
Kann da auch echt eine Abwehr wehtun, aber ich glaube, der braucht halt einen stabilen an der Seite und den hat er halt nicht.
Ja. Ja, schauen wir mal, was da wird. Aber ein Bo kommt auf jeden Fall. Guter Folgentitel, ein Bo kommt selten allein.
Aber er käme ja dann allein.
Oder das Bo.
Das Bo. Ja.
Das Bo. Vielleicht wissen wir morgen mehr. So. Ich wollte nicht direkt einsteigen bei Borussia Dortmund. Du bist ja Mann vom Fach.
Auch ein Bo. Borussia. Doch, steig mal ein. Ich bin jetzt voll interessiert, was dein Begehr ist.
Jetzt habe ich mir den Bums mal einmal angeguckt. Ne? Ich komme ja nicht drum herum um das Einzelspiel, wenn ihr dann auch alleine spielt. Ja. Also, wir haben das so oft schon besprochen jetzt.
Jetzt hast du es mal gesehen.
Ja, aber in einem Ausmaß, wo ich mir denke, das ist bodenlos. Also,
das spricht mir aber nicht der Bayern-Fan.
Nee, überhaupt nicht, ne? Also unabhängig davon 2-2. Also ist ja schön, wenn es wieder spannend wird, ne? Sechs Punkte. Spannend. Ich habe das gesehen und dachte so, boah, spielen die dumm. Die spielen einfach dumm. Um das mal ganz salopp zu sagen. Also.
Ja, aber konkretisier das mal. Also, du bist ja, ne, um das nochmal zu erklären, vielleicht für jemanden, der jetzt gehört hat, dass da einer gesagt hat, Dortmund spielt dumm und sich dann unseren schnuckeligen kleinen Podcast anhört. Du hast ja Ahnung von Fußball. Im Gegensatz zu mir spielst du auch und hast auch sehr hochklassig Fußball gespielt. Dann definier jetzt mal einmal, warum der BVB dumm spielt. Ich bin 100% bei dir. Ich möchte es nur einmal wirklich von dir definiert haben.
Einmal verstehe ich das Spielkonzept vom BVB nicht. Ne? Also du gehst, du gehst kurz vor der Halbzeit, gehst du in Führung, kriegst aber noch quasi mit dem Halbzeitpfiff den Ausgleich, was du schon ist vermeidbar. Gehst dann nach der Halbzeit in Rückstand, meiner Meinung nach auch verdient. Dortmund macht komplett das Spiel. Die haben, glaube ich, am Ende, hast du gesehen, Ballbesitzphase von 67 dann zu 33 gehabt. Spielen quasi die doppelte Anzahl an Pässen wie Heidenheim, haben das Spiel komplett unter Kontrolle, lassen sich aber trotzdem von kleinen Unsicherheiten und von klitzekleinen Fehlern so unter Druck setzen, dass sie das komplette Spiel gefährden. Geraten in Rückstand, bekommen dann einen, können wir uns auch wieder drüber streiten, einen Elfmeter, wo ich nicht weiß, also ich habe bis jetzt in der Zeitlupe immer noch nicht gesehen, ob der wirklich richtig mit der Hand dran war.
Ja, der war dran. Doch, der war dran. Ich habe lustigerweise auch den Schiedsrichter, Beobachter, Betreuer und den hinter mir sitzen, haben mich dann umgedreht, dann haben wir kurz auf den Monitor geguckt und beide haben so gemacht. Also der Arm war halt weit draußen, ja, und der Ball geht dagegen. Und dann vergrößerst du halt einfach die Fläche. Das ist keine natürliche Bewegung.
Ja.
So. Dann ist es Elfmeter. Den fand ich berechtigt, ja.
Trotzdem aus kurzer Distanz würde ich mich trotzdem drüber streiten. Naja. Aber okay, sei mal dahingestellt. So, dann du gleichst aus, gehst postwendend direkt danach
in 84 Sekunden, ja.
Genau, in Führung zu Guirassy, werde ich gleich nochmal separat eingehen oder auf Guirassy.
Ja.
Und hast so viel Mittel in der Hand, um diesen Sack zuzumachen und du kriegst es einfach nicht geschissen. Du läufst auch noch Gefahr, also dass du hättest zwischendurch schon...
Die Hose hinten raus, ne?
Genau, du hättest zwischendurch schon noch deutlicher in Rückstand geraten können. Also die Heidenheimer hatten da schon, hier, wer war es, der Pieringer mit dem Kopfball?
Ja.
Knapp übers Tor gesetzt, den du eigentlich machen musst.
Das wäre es 3-1 gewesen, glaube ich sogar, ne?
Genau, dann das hätte ich gerne gesehen, weil ich, wenn es 2-1 steht gegen Dortmund, würde ich fast immer Geld draufsetzen, dass sie das auch irgendwie drehen oder mal mindestens ausgleichen. Ist ja dann auch so
gekommen. Hast du Geld draufgesetzt?
Nein, habe ich nicht. Aber so ist nicht so, dass ich nicht den Gedanken hatte. Aber bei einem 3-1 hätte ich das gerne mal gesehen, wie die sich dagegen stemmen. Ne? Also dann wird es nämlich wirklich richtig ekelhaft.
Ja.
Und Heidenheim hätte es total verdient gehabt, weil sie es einfach schlau und konsequent gemacht haben, bis auf den Abschluss. Und da musst du wirklich bis zum Ende zittern. Und dann gibt's jetzt zwei Themen. Einmal unser Flutlichtgefühl der Woche. Wo ich sage, Flutlichtgefühl der Woche ist für mich Nico Schlotterbeck. Mhm. Den feiere ich immer mehr und mehr. Ich war anfangs gar kein Fan von dem. Ja. Entwickelt sich für mich zu einem der besten Innenverteidiger Europas, meiner Meinung nach. Spielt absolut solide, hat alles im Griff und geht dann noch mit dieser Leader-Mentalität voran. Ne? Jetzt ist das, kann man das immer, also aus Fanperspektive oder aus Fachexpertise, sage ich, dem Guirassy da den Ball zu geben und den in den Elfmeter schießen zu lassen, finde ich überragend.
Ja, kurzer Einwand. Ich dachte auch, das sah alles so. Captain schnappt sich jetzt den Ball und sagt aber dann zu Guirassy, das war wohl tatsächlich ein bisschen Schmierentheater, weil es so klar war, dass Guirassy schießt.
Komme ich jetzt?
Ja, Entschuldigung, ich wollte dir nicht reingrätschen. Ja.
Komme ich noch drauf? Da sage ich nämlich Flutlichtgefühl der Woche, Nico Schlotterbeck. Ja, ich meine, ne, Theater, aber der kann trotzdem entscheiden. Der gibt Guirassy den Ball, ist für mich erstmal Flutlichtgefühl der Woche, weil du genau weißt, was du damit auslöst. Bei Fans, bei Guirassy, in der Mannschaft, vorm Trainer und so weiter und so fort. Der macht das Ding rein, nicht souverän, ist ja auch noch der Torwart mit der Hand dran gewesen. Aber das Ding ist drin. Mach kurz darauf, dass 3-2, was hast du gesagt, 84 Sekunden?
Ja.
So, dann der zweite Elfmeter. Da habe ich mir dann schon gedacht, so wie der Schlotterbeck da steht, so stand er da beim ersten Mal auch, der wird den gleich wieder übergeben. Dann dachte ich mir, okay, ist das wirklich so eine geile Aktion von dem oder ist das vielleicht wirklich abgesprochen? Unabhängig davon, ich find's trotzdem gut, dass er das gemacht hat, deswegen trotzdem bleibe ich bei Flutlichtgefühl der Woche. Aber dann gibst du dem den Ball. Und dann kommt so ein, also wirklich, mir fehlen die Worte. Ich weiß nicht, ob ich mich jemals in den ganzen Folge 19 schon mal so aufgeregt habe, aber ich saß hier gestern vom Fernseher und ich bin kein Dortmund-Fan. Ganz im Gegenteil und denke mir, wie geht das?
Wie kann er den so überknallen?
Wie kannst du den so, also du kannst einen Elfmeter verschießen, du kannst, also, aber so, und dann denke ich mir, also mit diesen ganzen Gesten, mit den Situationen, mit den Aktionen, du hast da so viel geschaffen. An Guirassys Stelle hätte ich den zweiten Elfmeter gar nicht mehr schießen wollen. Und dann
hat die Chance auf einen Hattrick, ne? Also ich habe sofort gesagt, lass ihn den doch jetzt ausschießen. Dann hat er vielleicht einen Hattrick und holt sich noch mehr Selbstbewusstsein.
Weiß ich nicht. Du hast den ersten Elfmeter gemacht, nicht souverän, aber du hast ihn gemacht. Du machst kurz darauf, schnürst du deinen Doppelpack. Und es wäre doch eine super geile Aktion gewesen, wenn der Guirassy da gestanden hätte und zum Schlotterbeck gesagt hätte, nee, du schießt jetzt. Dann wäre der Held des Tages gewesen. Und selbst wenn Dortmund, stell dir mal zwei Szenarien vor, so wie es jetzt gelaufen ist, und die hätten noch einen kassiert, was wäre dann los gewesen?
Naja.
Oder der hätte dem Schlotterbeck den Elfmeter gegeben, der hätte ihn reingemacht oder der hätte ihn verschossen und die hätten dann noch den Ausgleich kassiert. Das wäre bei weitem, hätte das nicht so eine Tragweite gehabt wie die erste Situation.
Ja.
Und am Ende gehst du aus dem Spiel mit eigentlich einem Spiel, was du dominiert hast, wo du fußballerisch klar die bessere Mannschaft bist, aber du hast trotzdem keinen Riesenunterschied gesehen, wenn du am Ende alles hart auf hart nebeneinander legst und kannst froh sein, dass du 3 Punkte abgenommen hast.
Absolut, absolut. Das war auch meine Kritik in den Fragen hinterher, wo ich auch gesagt habe, dass da war viel zu viel los aus Dortmunder Sicht. Da war viel zu viel los. Das musst du viel souveräner, viel entspannter spielen. Und ich dachte, du kommst jetzt mit deiner Generalkritik auch auf die Offensive zu sprechen.
Ja,
da fehlt mir nämlich das Konzept. Ich weiß nicht genau, wie die eigentlich Tore schießen, weil sie schießen dann immer Tore, aber ich verstehe nicht so richtig, was sie da vorhaben.
Das also meine ich mit, spielerisch das, da fehlt mir die Spielidee.
Ja, spielerisch durch die Mitte? Nö. Was sie halt oft machen, ist eine Seite überlagern und dann mit dem Diagonalball von Schlotterbeck den Außen suchen. Ne? Meistens den aufgerückten Außenverteidiger, Riasson oder Koto. Koto leider wieder mit einem richtig schlechten Spiel, wie ich finde. Also zwei Aktionen waren okay, aber dann da war einfach wieder zu viel unkonzentriert bei, zu viel einfach keine guten Entscheidungen getroffen, ich finde. Das ist eine Konzept, ne? Den Diagonalball dann den rechten Außen in eine Situation bringen, dass der hinter die Kette kommt. Halt viel dieses hinter die Kette, aber dann gefällt mir auch die Boxbesetzung nicht, dann gefällt mir auch die Entscheidungsfindung des Querpasses oft nicht. Wen ich gestern gut fand, und da grätschen mich jetzt bestimmt wieder welche blutig von hinten um, aber ich fand Julian Brandt gestern sehr gut. Der hat ganz viel versucht, ganz viele Bälle verteilt, auch mal versucht, schnell zu verteilen, schnell zu machen, genau wie Metscher auch.
War für mich neben Schlotterbeck auch der beste Spieler am Platz, also Brandt?
Brandt, oder? Ja. Der macht viele Dinge. Ich glaube, das sind nicht so, ohne da jetzt Fans zu nahe treten zu wollen, aber das sind nicht so Fan-Dinge. Die sieht man nicht auf den ersten Blick. Der macht ganz viele Kleinigkeiten auch, die gut sind, die viele, glaube ich, nicht sehen.
Ja.
Ohne, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht den arroganten Fußballschnösel raushängen lassen. Ich bin jetzt auch ein bisschen Fanboy von Jule Brandt, weil ich finde einfach, das ist ein super Fußballer. Auch der kann konstanter, der muss konstanter spielen. Aber insgesamt fand ich das eine gute Leistung von ihm. Aber es fehlt mir halt in letzter Konsequenz, wie will ich in der Box wirklich gefährlich sein? Wie will ich da wirklich gefährlich sein?
Ja.
Die Flanken sind meistens nicht gefährlich, weil du kaum einen Abnehmer so wirklich hast. Du spielst dich auch so langsam da rein, dass die Innenverteidigung des Gegners eigentlich immer die Chance hat, sich hinzustellen. Die stehen immer. Und das ist halt auch so eine Sache. Ich habe mal ein U21-Länderspiel gesehen, wo Hermann Gerland, habe ich doch schon mal erzählt, ne, Co-Kommentator war. In diesem Spiel habe ich so viel über Fußball gelernt. Das war super interessant.
Das war einfach geil.
Und der hat halt auch immer gesagt, muss flanken, sofort flanken. Ja, jetzt zieht er auf, ist Quatsch, stellt der Innenverteidiger sich hin. Wenn du die Chance hast, flank sofort, da kann der Innenverteidiger sich nicht hinstellen. Hat er recht?
Ja.
Ja. Und das kann man ja auch auf alles umlegen. Je mehr Zeit du damit brauchst, den Ball halt in eine gefährliche Zone zu bekommen, desto besser kann sich der Innenverteidiger hinstellen. Siehe das Tor von Bochum gegen Schalke. Ja, das war natürlich auch eine Kontersituation, aber da ist Aidi nur hinterhergerannt. Und da ist halt Hoffmann super eingerückt, beziehungsweise auch der Japaner, wie heißt der? Jetzt habe ich den Namen vergessen, sorry dafür. Da musst du auch besser stehen, aber das kannst du kaum noch richtig verteidigen, weil du da nicht mehr hinterherkommst.
Ja.
Und die Dortmunder brauchen halt einfach zu lange. Die brauchen zu lange. Und dafür sind sie auch individuell vorne nicht gut genug, dass die dann, wie es, keine Ahnung, Leverkusen letztes Jahr gemacht oder vor 2 Jahren gemacht hat oder Barca in der Prime, dass du dir einfach dann die Leute mit Kurzpassspiel oder auch die Bayern teilweise dir zurechtlegst. Das können die nicht so richtig am gegnerischen Strafraum. Und dann frage ich mich halt so, was wollen sie denn eigentlich?
Da hätte ich dann jetzt einen Punkt, weil ich gerade gesagt habe, Thema Strategie, wie willst du, also Spielidee, was willst du spielen? Jetzt vergleich mal Bayern zu Dortmund. Dortmund spielt mit einer Dreierkette und du hast gerade was angesprochen, Spielverlagerung, ne, mit Diagonalbällen.
Ja.
So, du spielst ohne einen klassischen Außenspieler, du spielst mit einem hochgerückten Außenverteidiger. Also ist nur meine persönliche Meinung, ich persönlich bin absolut kein Fan von der klassischen Dreier- bzw. Fünferkette.
Ja, ich auch nicht, weil dir immer ein Mann im Mittelfeld fehlt.
Einmal das und diese Spielverlagerung, die funktioniert, aber wenn du nur einen Schienenspieler hast, also einen klar definierten Schienenspieler, ja, dann kostet es dich genau diese Sekunde Zeit, das so zu Ende zu bringen, wie es konsequent wäre. Und da siehst du den Unterschied zu Bayern München, die spielen das mit zwei klassischen Außenspielern. Du hast immer einen Außenverteidiger, der hinterlaufen kann, der zur Flanke kommt. Oder du hast die individuelle Spielqualität von einem Olise oder von einem Diaz, die da selber was draus machen können. Und da klappt eine Spielverlagerung exzellent. Du kannst das nicht alleine machen auf einer Seite. Ja. Und das ist dann ein weiterer Punkt, wo ich zukomme. Karim Adeyemi. Der ist, also für mich ist der ein klassischer Außenspieler, weil der einfach diese Geschwindigkeit hat und ein 1-gegen-1 Dribbling haben kann. Mhm. So, das ziehst du über außen und dann hast du jemanden in der Mitte, der die Dinger theoretisch verwerten kann. Theoretisch. Mit Kirassi. Jetzt habe ich gestern, weiß ich nicht, wie viele Dribblings von Adeyemi gesehen, wo der versucht, durch die Mitte durchzubrechen.
Ja.
Das macht das macht überhaupt keinen Sinn.
Mhm.
Also, ne, man muss sich auch ein bisschen zusammenreißen, wir sind Podcaster.
Wenn er es außen macht, ne, dann macht das ja meistens auch richtig gut.
Ja, ja, weil er auch mit der Geschwindigkeit überlegen ist, aber im Zentrum also ich will ihm nicht die technischen Aspekte irgendwie abschreiben, aber der hat Qualitäten und Anlagen, die der woanders meiner Meinung nach deutlich, deutlich besser einsetzen kann. Und wo es deutlich zielführender ist.
Wobei er sich selber auch sagt, dass er sich als zweiter Stürmer eigentlich am wohlsten fühlt. Ne? Also das hat er ja auch in Salzburg zum Beispiel gespielt, wo er da wirklich eigentlich seine beste Zeit bisher oder seine konstanteste Zeit hatte. Ne? Da
ist
hat er
auch
als
okay.
Zweiter Stürmer gespielt.
Mhm. Ist auch okay, aber da bin ich, ohne was davon gesehen zu haben, bin ich fest davon überzeugt, dass er da von tiefen Bällen gelebt hat.
Ja.
Und dafür ist Dortmund nicht die Truppe und auch, also das Spiel, was sie spielen, ist ja nicht darauf ausgelegt.
Weil die Gegner sich halt auch nicht dahinstellen und sagen, geil, gegen Dortmund spielen wir mal schön nach vorne.
Genau.
Ja? Deswegen ist der Raum halt oft nicht da. Und das Lustige ist, auch oft, wenn der Raum da ist, musst du mal Mitspieler und auch Trainer beobachten, die immer sagen, Junge, lauf los, du bist der Schnellste hier.
Lauf,
wir spielen den Ball wir spielen den Ball nur dahin. Ja. Du rennst dann dahin. Die kriegen dich gar nicht. Aber der will den Ball oft in den Fuß haben.
Muss ich aber ehrlicherweise sagen, hat man mir früher auch immer gesagt, habe ich auch nicht verstanden.
Dass du ihn nicht in den Fuß haben sollst, sondern dass du hinrennen sollst, oder?
Genau, sie haben immer nur gesagt, lauf, weil dich kriegt keiner mehr. Lauf, aber irgendwie hat er im Kopf nicht Klick gemacht.
Ja, das ist, also ich finde auch, die haben einfach, die gewinnen ihre Spiele trotzdem, die sind Zweiter, die sind nur 6 Punkte hinter den Bayern. Und seien wir mal ehrlich, wenn wir uns ein paar Spiele angucken, also alleine 2 Spiele in der Saison, die du ohne Probleme hättest gewinnen können, ja, dann wärst du jetzt 2 Punkte an den Bayern dran.
Ja.
Klar, kann man auch auf der anderen Seite sagen, die Bayern hätten auch gegen Augsburg gewinnen können, aber wenn wir da jetzt mal ein bisschen theoretisieren, dann ist das so. Und das ist ja aber auch alles der Grund, warum es diese merkwürdige Unzufriedenheit trotz der guten Ergebnisse gibt in Dortmund. Ja, dass auch die Fans spüren. Die sehen das vielleicht nicht so im Detail, aber die spüren das ja, dass das nicht das ist, was diese Mannschaft spielen sollte oder spielen könnte oder spielen müsste. Und ich bin auch kein Fan der Dreierkette. Also ich würde immer versuchen, in 4-2-3-1 zu spielen. Das wäre für mich, wäre eigentlich immer so ein bisschen das Mittel meiner Wahl. Oder ein 4-4-2. Aber ich habe eigentlich immer gerne einen im Zentrum, der auch wirklich das Zentrum des Spiels ist und den Puls so eines Spiels vorgibt.
Ja.
Vielleicht hast du dafür aber auch nicht die richtigen Spieler, ne? Das musst du auch ehrlich sagen. Hast du Spieler für ein 4-2-3-1? Du hast keine Außenstürmer?
Klar, du hättest Adeyemi, aber dir fehlt der Zweite.
Adeyemi, du könntest Bayern nach außen stellen, du könntest Adeyemi, aber das ist auch eher so ein Könnte.
Ja.
Das ist halt, also ich finde, Kovac holt aus dem, was er sich zusammengestellt hat, eigentlich mit schon fast das Optimum raus, so komisch das klingt. Aber ich finde halt, da muss noch mehr kommen. Da muss einfach noch mehr kommen.
Ja.
Und ich bin ein bisschen skeptisch, dass das noch kommt. Also, dass die sich da wirklich noch durchsetzen.
Auf der anderen Seite habe ich heute auch drüber gesprochen. Jetzt lass Bayern mal kommen, 28.02., wenn ich mich nicht irre, 18.30 Uhr.
Ja. Ja.
Und du ziehst das Spiel und kommst irgendwie auf 3 Punkte ran. Und du solltest wie auch immer am Ende der Saison irgendwie Meister werden. Wer sagt da noch was?
Ja, absolut. Das ist ja das Groteske eigentlich, ne? Das ist ja das Groteske in Dortmund. Und das ist ja so eine schwelende Unzufriedenheit, die es ja nicht erst seit dieser Saison gibt. Die gibt es seit Jahren. Ich hätte fast gesagt seit einem Jahrzehnt. Ich habe heute noch mit einem Fan darüber diskutiert. Dann höre ich welche, die fordern, ja, wir wollen Vollgasfußball, egal ob wir dann gewinnen oder nicht, aber ich will Vollgasfußball sehen. Ja, das möchte ich mal sehen. Wenn die Vollgasfußball spielen und jedes Spiel 4-3 oder 3-4 verlieren.
Ja.
Ne, dann ist das Geschrei genauso groß. Ich glaube, und das macht Niko Kovac auch, du musst dich davon entkoppeln. Du musst dich davon auch als Trainer, als Verein musst du dich davon ein wenig entkoppeln und sagen, passt auf, wir haben eine Idee, wir haben einen Plan, wir ziehen das jetzt durch, das ist nicht immer schön. Stand jetzt funktioniert's. Ne?
Vielleicht ist auch das auch der Plan.
Vielleicht ist das auch der Plan. Also, die sind ja auch nicht glücklich nach so Spielen. Auch Niko Kovac war gestern nach dem Spiel nicht glücklich. Ne? Ja. Habe ich ihn halt auch gefragt. Ja? Weil das Thema, dass sie sagen, ja, wir müssen aber besser Fußball spielen, das erzählen die mir seit dem 3. Spieltag. Und jetzt haben wir den 20. Spieltag.
Ja.
Ne? Das reicht mir dann halt nicht. So, dann musst du auch.
Das reicht uns nicht. Das reicht uns nicht. Da musst du konsequenter sein.
Da müssen sie halt eine Entwicklung gehen. Mal sehen, ob sie das schaffen.
Ja. Ich bin gespannt. Ich finde es cool. Deswegen habe ich mich hier auch so ein bisschen in Rage geredet. Ne? Als Bayern-Fan finde ich es ja auch cool, wenn es spannend ist. Dadurch ist es ein Ticken spannender geworden.
Ja, die Bayern dann, holen gegen zwei vermeintlich Jux-Gegner, holen die nur einen Punkt.
Jo, gehen auch frühen Rückstand.
Gegen Augsburg und Hamburg. Ja. Also da muss man dann auch mal ehrlich sagen, das ist halt auch nichts, ne?
Ja, kann man jetzt so sehen, kann man auf der anderen Seite auch so sehen, ne? Also die Performance, die wir an den Tag legen seit Beginn der Saison bis jetzt, die ist trotzdem, also mit einer Konstanz vor dem Herrn. Das ist Wahnsinn. Und ich finde es in Ordnung, wenn du zwischendurch schwächelst. Und es ist ja jetzt nicht mal so. Du spielst ja trotzdem guten Fußball. Du wirst immer ein, zwei Ausreißer, vielleicht auch mal drei da drin haben, die dich vor vollendete Tatsachen stellen, wie Augsburg, und sagen, jo, heute sind wir mal dran. Es hat auch viel, glaube ich, mit Tagesform zu tun und doppelte Motivation gegen den FC Bayern, die wirst du immer haben.
Absolut,
das ist
ja,
immer ein Bonusspiel für alle.
Das hat Dortmund auch, ne? Also ja. Das ist halt auch tatsächlich so. Ja.
Und Bayern hat nicht schlecht gespielt, aber der HSV hat halt gut gespielt.
Ja. So, und das sagt auch immer Niko Kovac. Niko Kovac sagt auch, das ist schön und gut, was ihr alle fordert, aber auf der anderen Seite steht eine Truppe.
Ja.
Und auch Augsburg und auch Hamburg und auch Heidenheim. Die haben auch eine Idee und die haben auch ein paar Kicker da, die auch schon mal gut Fußball gespielt haben. Und das machen die halt gegen Bayern und gegen Dortmund dann immer noch mal ein bisschen besser. Also, ja.
Und gegen Dortmund mental gesehen vielleicht noch mal ein Tick, weil du weißt, da holst du noch eher was als bei Bayern.
Ja. Mir tut's für Julian Nihuis leid, muss ich sagen. Gebürtiger Münsteraner, also aus Westfalen, kein Dortmund-Fan, das hat er mir noch, als das Mikro aus war und die Kamera aus war, verraten. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, für wen er ist, aber ich sag mal klar, nicht, er ist kein Dortmund-Fan und schießt halt echt zwei Tore gegen die und gewinnt das Spiel nicht. Ne? Der war super sympathisch, muss ich sagen, nach dem Spiel. Also ein total sympathischer Typ, war auch ein bisschen traurig, glaube ich, dass er mit zwei und einem echten Traumtor dieses Spiel nicht gewonnen hat. Habe ich ihn auch gefragt. Habe ich gesagt, so, wann wusstest du denn, dass der drin ist, als der Ball den Fuß verlassen hat? Hat er gesagt, nee, ich habe einfach drauf gehalten und gehofft, dass der nicht in die 40. Reihe geht. Das fand ich war so super. Nee, wir sitzen da und sagen immer so, oh, und der, welche eine Technik diese Profis haben. Und dann fragst du die und sagen die, nee, ich habe halt drauf gehalten und gehofft, der geht rein.
Natürlich.
Ja, war drin.
Ja. Kochen auch nur mit Wasser. Ja, turbulenter Spieltag irgendwie.
Absolut. Absolut. Aber macht halt auch Spaß. Ne?
Voll, voll. Ne? Dann guckst du dir heimlich, still und leise schleicht sich der VfB weiter nach oben oder bleibt auch konstant oben. Ja,
ja, die haben jetzt, die haben ja so ein Tief unter Hoeneß gehabt und kommen jetzt wieder richtig da raus. Und ist eine Mannschaft, die gucke ich mir gerne an. Ich finde, die haben geile Fußballer, die ich einfach gerne sehe.
Voll.
Ja, gerade mit Undav. Ich liebe Undav. Ich liebe Dennis Undav als Typen, aber eben auch als Fußballer, wie er Fußball spielt. Das finde ich super.
Ja.
Ich liebe auch Angelo Stiller. Ist für mich trotz allem immer noch underrated, wie gut er ist.
Voll. Aber der stand nicht umsonst auf dem Zettel von allen großen Vereinen. Ne?
Ja, also, ja, absolut. Also wirklich ein fantastischer, fantastischer Fußballer. Leveling auch einen Sprung gemacht, nochmal. Ja. Qualitätssprung. Da ist auch noch viel mehr drin. Von wem ich nicht ganz so ein großer Fan bin, ist Chris Führig. Das sieht irgendwie immer ganz cool aus und dynamisch aus, was der macht. Das ist aber selten so richtig zielführend. Jetzt kommt der wieder ein bisschen.
Ich weiß genau, was du meinst.
Aber es ist so, es sieht immer so ein bisschen aus wie brotlose Kunst.
Der hatte in der, nicht letzte Saison, sondern davor die Saison, hatte der so eine kleine Breakout-Saison. Mhm. Weil genau
die
das,
Vizemeister-Saison. Ja,
genau.
Hinter Stuttgart. Hinter Leverkusen, Entschuldigung.
Genau. Das, wo du, was du gerade beschrieben hast, das finde ich, hat, also der hat Riesenanlagen, aber genau das, dass es nicht zielführend ist oder nie zielführend war, das hatte immer so Bestand bis zu dieser Saison. Mhm. In dieser Saison fand ich den wirklich überragend und zielstrebig.
In dieser jetzigen oder in der damals?
Nee, in der damals.
Ja, ich glaube aber, der war da neu und man hat das so ein bisschen interpretiert, dass man sieht, ah, das kann der, das wird der bestimmt auch noch effektiver. Ja, genau. Das ist das Wort eigentlich. Die Effektivität fehlt mir in dem Spiel. Mir fehlt bei ihm die Effektivität. Ich finde auch, dass das gut aussieht. Ich finde auch, das sieht dynamisch aus und der ist auch technisch echt gut. Aber mir fehlt einfach die Effektivität.
Ich weiß, so dieser letzte Schliff. Und darauf wollte ich hinaus. In der ersten Saison dachte ich, weil, also ich habe den auch vorher schon so ein bisschen auf dem Schirm gehabt, ne? Da war das aber genauso, wie du gerade beschrieben hast. Und dann kam diese Saison und da hat er auch ordentlich Scorer gesammelt, auch mal selber getroffen zwischendurch.
Nationalspieler geworden.
Ne? Nationalspieler geworden und dann kam die letzte Saison, da ist das so ein bisschen abgeflacht und irgendwie bleibt es jetzt auf so einem
Mäh. Ja. Ich hoffe immer noch, weil eigentlich auch ein Spieler, den ich, also so auch ein Typ, das mag ich eigentlich gerne, weil, ne, auch so ein bisschen rotzig mal, ein bisschen frech. Aber im Gegensatz dann halt zu einem Undav, der extrem effektiv spielt, ja, auch freche Sachen macht, aber auch super. Für mich ist der Undav ist halt auch so ein bisschen Müller vom Spiel her. Vielleicht technisch sogar noch besser als Thomas Müller. Aber auch so.
Uff.
Ja, technisch schon. Aber halt vom Spielverständnis her finde ich die sehr ähnlich. Ich habe auch gestern hat er auch wieder so ein Ding verlängert, wo du genau an seinen Augen siehst, da sollte der hin. Weißt du, das war nicht nur, ich halte mal den Kopf rein und hoffe, dass er da irgendwie hingeht, sondern du siehst an seiner Bewegung und seinen Augen, ich will den da hinten hinhaben und dahin verlängern. Also wirklich auch mit Finn Jeltsch hinten drin, ganz interessante Truppe, auch macht Spaß. Ja, finde ich gut.
Irgendwer sagte letzte Tage bei Dennis Undav, mit dem habe ich diskutiert, ja, der hat aber auch immer viel Glück in den Aktionen. Ja,
Nein.
Und immer Glück ist Können.
Ja, ja. Nee. Das ist kein Glück.
Nee, sehe ich auch so. Dann haben wir noch, wer mir auch richtig, richtig gut gefällt, komm, jetzt nehmen wir alle auch mit, wo vor der Saison keiner mitgerechnet hätte, ist Hoffenheim.
Ja, gut, klar, ist jetzt ein No-Brainer, das zu sagen, ne? Aber gefällt mir auch total gut.
Aber guck dir mal. Ja,
und das zeigt dann auch, was Konstanz mal ausmachen kann. Ne? Ich meine, der Trainer, den haben sie ja in der Winterpause geholt und der hat dann nicht funktioniert. Die waren ja bis zuletzt noch ganz hart im Abstiegskampf drin. So ein bisschen eigentlich wie VfB unter Hoeneß. Ne? Das erste Jahr sind die auch fast abgestiegen.
Ja.
Und danach sind sie Vizemeister geworden. Und das ist ja jetzt fast etwas, was Hoffenheim mehr oder weniger kopiert. Und das super, aber auch ohne den ganz großen Star, ne? Sondern als Mannschaft.
Ja, aber du hast einen 34-jährigen Knipser da vorne drin mit 8 Toren und 4 Vorlagen mit André Kramaric, der nochmal richtig auf seinem Zenit spielt. Finde ich richtig geil.
Ja. Dass der immer noch da ist, ist auch witzig. Ne? Das ist halt auch ein super Kicker seit Jahrzehnten.
Voll.
Und ja.
Ich hätte den eigentlich irgendwann mal in England gesehen. Ich glaube, also er kam ja aus England, ne? Kam aus Leicester, glaube ich.
Boah, das weiß ich gar nicht mehr. So lange her.
Ja, ich meine, der kam von Leicester.
Ja, das kann gut sein. Aber oder halt als so ein bisschen so mehr oder weniger so ein Backup-Stürmer bei einem ganz großen, ne? Also bei Bayern, bei Dortmund oder so.
Dortmund hätte auch noch gut gepasst, ja.
Ja.
Aber ja, you never know. Eine Sache noch, bevor wir mal ganz kurz zum Deadline-Day kommen.
Ja. Wenn du aber nicht viel zu erzählen von meiner Warte. Aber ja.
Wenn du heute die Nummer 3 für Deutschland nominieren dürftest.
Geile, ja.
Wer wäre das?
Ich finde es super schwierig. Ich wüsste noch nicht mal, wer meine klare Nummer 1 wäre. Eigentlich musst du halt als Nummer 3 einen ordentlichen Torwart mitnehmen, der gut für die Gruppendynamik ist und der halt die Klappe hält. So, ja, muss man so sagen. So. Viele spekulieren ja über Loris Karius, dass der vielleicht sogar einer dafür wäre.
Ach, hör doch auf.
Vielleicht. Hält sehr gut. Ne, spielt eine Top-Saison.
Ja.
Aber ich wüsste es nicht. Also, ich überlege gerade, wer wären denn, meine ersten beiden wären eigentlich Baumann und Nübel.
Mhm.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Neuer nicht mehr möchte und Ter Stegen ist schon wieder verletzt. Habe ich jetzt gelesen, dass der schon wieder eine Verletzung am Rücken hat. Der kommt einfach nicht mehr. Ich glaube nicht, dass der in der kurzen Zeit auf das Niveau kommt. Ich liebe auch Marc-André Ter Stegen als Torwart. Ich finde auch
total
super.
Es tut einem auch super leid.
Ist dieses Generationsding, ne, dass du halt da einen vorhast, der noch besser ist.
Ja.
Ja.
Und jetzt hast du hast sogar das, du hast sogar das Thema, sorry, ganz kurz, du hast sogar das Thema, das habe ich vorhin gelesen, dass Girona den sogar an Barca zurückgeben möchte, weil die Rückenverletzung so kompliziert sein muss.
Ja, ja.
Da tut mir wirklich leid für den. Also hätte ich dem wirklich gegönnt, mal ein großes Turnier zu spielen. Wobei ich auch so ein bisschen Brass immer auf den hatte, ne, in der Zeit, als Neuer so ein bisschen verletzt war und Ter Stegen sich so positioniert hat, von wegen so, jetzt kommt meine Zeit.
Ja, aber musst du auch machen. Ist
musst,
doch auch richtig
musst,
so.
Musst du machen.
Das gehört,
ja.
Das gehört mit dazu.
Ja.
Also, wen hast du denn? Du hättest Urbich. Du hättest Atobolu.
Ich gebe dir einen Namen und wenn du den gleich hörst, dann sagst du ja, macht Sinn.
Ja, sag mal. Also ich glaube, ich weiß, wen du sagst.
Moritz Nikolas.
Ja. Ja, also ich hätte jetzt gesagt, du sagst Marat Win Schwäbe.
Nee. Ich sag ganz klar Moritz Nikolas. Ich verfolge das immer so ein bisschen nochmal gesondert. Wir haben ja mal zusammengespielt und finde ich dann interessant, so Wege zu beobachten. Und dann ist meine Mutter auch noch Gladbach-Fan, davon kriege ich auch nochmal sehr viel Input.
ist die so richtig Gladbach-Fan?
Ja, also die ist seit Kinds auf Gladbach-Fan. Die geht jetzt nicht ins Stadion. Müsste ich dir eigentlich mal schenken. Stimmt. Jo. Guter Punkt. Müsste ich eigentlich mal schenken. Dass sie mal wieder ins Stadion kommt. War als Kind auch oft am Bökelberg und so. Also ist ja zu Kleve, ne, am Niederrhein so das nächste, glaube ich, als Bundesligist. Ja. Verfolgt das immer so ein bisschen und der hält Gladbach teilweise Punkte fest. Das ist so geil.
Ja,
und
Schwäbe Köln auch, ne?
Ist richtig. Ich finde, ne, das ist vielleicht die persönliche Komponente, weil ich ihn kenne. Der ist halt ein super ruhiger Typ, ein sehr entspannter. Mhm. Der wird nie irgendwo aufmüpfig werden. Der wäre für mich die perfekte Nummer 3. Theoretisch langfristig sogar mal irgendwann eine Nummer 1. Dafür darf er halt wahrscheinlich nicht in Gladbach spielen. Mhm. Und also der strahlt so eine Ruhe aus. Und dann über diesen Weg, den er gegangen ist, finde ich, hat er sich das so verdient. Der ist ja schon ganz früh zu Gladbach gekommen. Der ist von uns damals in die U19 von Gladbach gewechselt, also von Rot-Weiß Essen zu Gladbach, hat aber da auch früh einen Profivertrag bekommen und wurde dann, ich weiß nicht wohin, überall verliehen. Der war zwischendurch bei Union Berlin, der war bei VfL Osnabrück, der war, ich kriege es nicht mehr zusammen, ich glaube, der hat irgendwo eine Auslandsstation gehabt, aber auch nie unangefochtene Nummer 1, aber trotzdem hat man in Gladbach immer an dem festgehalten. Und dann kam die Sternstunde irgendwann mal, ne? Als sich der
Umgang. Kerkrade hat er gespielt.
Kerkrade, ja.
Kerkrade, Viktoria Berlin. Viktoria Köln.
Ja, guck mal. Also so viele Leihgeschäfte.
Osnabrück, Union. Ja. Ist ja schlimmer als Pech. Chelsea, was Gladbach da macht.
Ja, aber trotzdem hat er sich am Ende nachhaltig, also das hat 10 Jahre gedauert, trotzdem ist er da absoluter Stammspieler aktuell und auch unangefochten. Ja. Der wäre für mich die perfekte Nummer 3 gerade.
Ja, ja, ja. Da, also würde ich nie was gegen sagen. Finde ich eine gute Idee, ja.
Ja. So. Ja.
So.
Deadline Day. Was ist denn? Ich stell viele ungewohnte Fragen heute.
Ja, das finde ich gut.
Wenn find du dir spannend, einen.
Mich mal Leute fragen.
Ja. Ja. Wenn du dir einen Transfer aussuchen könntest vom Deadline Day, kann auch international sein.
Boah, ich hab die alle gar nicht auf dem Schirm. Okay.
Welcher war es dann, der dich am meisten abgeholt hat?
Positiv oder negativ?
Ja, sowohl als auch.
Ich meine, diese Anselmino-Nummer ist natürlich super wild, ne? Also, die hat mich auf jeden Fall emotional und viele Fans halt auch, haben diesem System Fußball nochmal so richtig den Spiegel vorgehalten, ne?
Ja.
Diese Absurdität, diesen Spieler zurückzuordern, um ihn dann nach Straßburg weiterzugeben. Also, diese Multi-Club-Ownership ist ja eh hochfragwürdig, wie ich finde.
Ja, komplett.
Also wenn du die da wirklich mal gegeneinander spielen hast, das ist ja lächerlich. Also das ist ja, das hat ja dann mit Wettbewerb gar nichts mehr zu tun.
Nein.
Also der hat mich tatsächlich bewegt, weil ich, also es heißt jetzt viele, oh, der arme Junge, oh, so ein armer Kerl, was machen die denn mit dem? Da grätsche ich rein und sage, nee, wenn du bei Chelsea einen Vertrag unterschreibst, dann weißt du, was dich erwarten kann. Nämlich genau diese Scheiße.
Und ein dickes Konto.
Eben. Und ich sag ja auch immer, die wischen sich dann mit ihren Kontoauszügen die Tränen aus dem Gesicht und dann geht's auch schon wieder. Aber das ist, also da habe ich wenig Mitleid mit dem Spieler, aber das System nervt mich halt, ne? Dass du so einen Jungen dann auch hier rausreißt, um ihn dann weiter vermitteln zu können. Jetzt wird dem BVB vorgeworfen, ey, was habt ihr da für eine Scheiße gemacht? Was ist das für ein Vertrag?
Ach. Können die
das
doch
ist ein ganz normaler Vertrag. Also das Einzige, wo man wirklich reingrätschen kann und sagen kann, hey, also 1000 Minuten bis zum 31. Dezember zu sammeln, das ist vielleicht ein bisschen optimistisch gewesen. Das wären ja 11 komplette Spiele gewesen im Prinzip, die er hätte machen müssen, um auf die Anzahl zu kommen, wo Chelsea kein Recht mehr gehabt hätte, ihn zurückzuholen. Dafür war er auch einfach zu viel verletzt. Ja, also das war jetzt auch nicht Dortmunds Schuld, sondern das war halt auch einfach Schuld von Anselmino, weil er halt auch wirklich sehr viel verletzt war.
Ja.
Aber sie brauchten ihn halt zu der Zeit, wo sie ihn geholt haben. Da brauchten sie einen Innenverteidiger und sie haben ihn mehr oder weniger zum Nulltarif für Chukwuemeka dazu bekommen. Und deswegen war das damals auch ein No-Brainer. Und jetzt irgendwie Kehl ans Kreuz zu nageln dafür, ist echt
ein Witz. Das war damals ein Win-Win für alle Seiten.
Ja, ja, es nervt mich auch mal. Das ist diese Maßlosigkeit auch mir gegenüber, wenn ich das dann mal erkläre und auch sage, ey, ich habe da ein bisschen eine andere Meinung zu, werde ich auch mal sofort beschimpft und Wahnsinn. Das geht mir aber echt auf den Sack. Ja, das wäre aber ein Transfer. Ansonsten hat mich keiner so richtig berührt. Emanuel Ferrei ist zu Elversberg gegangen, das freut mich, weil der ist echt ein guter Kicker. Ist in Hamburg nicht so zum Zug gekommen. Ich kann mir vorstellen, dass er die auch spielerisch nochmal ein bisschen weiterbringt. Edin Dzeko war halt ein Transfer, wo ich gesagt hätte, das ist einfach ein geiles Ding. Ne? Das ist super. Aber sonst wüsste ich jetzt gar keinen, wo ich sagen würde, wow.
Ich hätte noch einen. Der mich so ein bisschen, also ich weiß jetzt nicht, ob der mich wirklich überrascht hat, da bin ich nicht tief genug drin, ehrlicherweise. Aber irgendwie schwingt da was mit. Das ist Felix Paslak.
Mhm. Sehr netter Typ übrigens.
Total nett.
Felix Paslak, ja.
Total. Ihr kennt euch auch, nett.
Oder nur von?
Nee. Nicht direkt. Super nett, also ich habe ihn schon mal kennengelernt, das kann ich schon sagen. Super netter Typ und ein Riesentalent gewesen damals.
Fritz-Walter-Medaille in Gold bekommen, glaube ich sogar, ne?
Ich weiß nicht, ob Gold oder Silber.
Ja, also auf jeden Fall ganz vorne mit dabei.
Mhm. Ja, Riesentalent in Dortmund gewesen, aber irgendwie so richtig, richtig, richtig gezündet. Also irgendwie hat immer so ein Step gefehlt. Und dann habe ich gedacht, mit Bochum eigentlich solider Verein, das passt auch, zweite Liga, bisschen Kampf, der ist auch so ein kleines Kampfschwein oder kann so ein kleines Kampfschwein sein. Hat auch gespielt, ne? Also hat jetzt nicht wenig gespielt, habe ich nicht ganz kommen sehen, dass sie den jetzt abgeben.
Ja, hatte nicht mehr den besten Ruf. Auch die Fans waren irgendwie so gegen den in Bochum irgendwann.
Ja, das ist
dann auch mal ganz merkwürdige Dynamik. Also für ihn freut es mich, wenn er eine Heimat findet, wo er gewertschätzt wird und zum Spielen kommt.
Total.
Weil total ein super, super freundlicher, höflicher, sympathischer Typ.
Ja,
kann
Bottropper, glaube ich, ne?
Ja, Bottropper. Kann wirklich nur das Beste über Felix Paslak sagen.
Ja. Langfristiger Vertrag 2029. Ab geht's nach Schottland. Alles Gute, viel Erfolg.
Ja. So, ich würde sagen, es wird Zeit.
Es wird Zeit zu quizzen mit dem Nostalgie-Quiz der 2000er. So, wir haben es immer noch nicht geschafft, uns hier neue Regeln auszudenken, aber
die alten sind ja auch gut.
So nämlich, wir gehen nochmal mit den alten. Und zwar, für alle, die zum ersten Mal zuhören, herzlich willkommen zum Nostalgie-Quiz. Wir suchen uns gegenseitig einen Kader einer Bundesligamannschaft aus dem Jahre 2000 bis 2025 raus. Picken uns daraus drei Spieler und der jeweils andere muss versuchen zu erraten, um welchen Kader es sich hierbei handelt, welche Mannschaft und bestenfalls auch noch die Saison dazu. Und ich würde sagen, Jesko, du darfst.
Ja, ich nehme Florian Kringe, Sebastian Tiralla und Tamás Heinal.
Ich hätte sofort geantwortet mit einer Mannschaft. Aber ich habe ja gelernt, ein bisschen drüber nachzudenken, sich Zeit zu lassen. Also Tamás Heinal, Florian Kringe und Sebastian, eigentlich kann es nur Borussia Dortmund sein.
Ja. Mist. Mann, ey. Aber du musst es wenigstens drüber nachdenken.
Ja, also Florian Kringe und Tamás Heinal war ich eigentlich sofort bei Dortmund. Bei Tiralla war ich mir nicht ganz, ganz so sicher. Aber ich glaube, der kommt sogar da aus der Jugend, ne? Kann das sein?
Ja.
Ja. Tja. Saison?
Tamás Heinal, Florian Kringe. 2004, 2005.
Nein.
Später?
Ja.
Dann, ich hab das Trikot mit Florian Kringe im Kopf, dieses gestreifte weiß-gelb gestreifte Trikot, wo ich Tinga auch drin sehe. Dann gehen wir mal ein paar Jahre weiter. 07, 08.
Fast.
Eins weiter noch?
Ja.
Ja, 08, 09. Scheiße. Ja, nee, so weit hätte ich nicht gedacht.
Auch ein Kader mit nur
Nelson Legenden. Valdez muss da drin gewesen sein.
Nelson Valdez, Alex Frey, Mlan Petric, Mohamed Zidane, Jakub Błaszczykowski, Deron Buckley, Giovanni Federico, Kevin Prinz, Boateng.
Mein Gott, einfach 28 Stürmer auch, ne?
Was ist denn? Und erstes Kloppjahr.
Geil. Geile Truppe, ja.
Ja, geile Truppe. So, jetzt bist du dran.
Gut. Auf meiner Liste stehen Erwin Skela. Muss ich mich
mal konzentrieren. Ja.
Jens Keller und Andreas Möller.
Und Andreas Möller?
Ja. Komm, ich habe gedacht, das musst du kriegen. Das ist.
Andreas Möller?
Ja.
Erwin Skela, Jens Keller und Andi Möller?
Ja.
Also, ich hätte jetzt eigentlich sofort Eintracht Frankfurt gesagt.
Ja, dann sag das doch.
Ja, Eintracht Frankfurt.
Ja. Ist vollkommen richtig.
Und zwar 2002, 2003.
Sehr nah.
2003, 2004.
Ja. Andis letzte Saison.
Ja, ich dachte, der wäre nur 2 Jahre auf Schalke gewesen. Da war der 3 Jahre auf Schalke.
Ja, der ist, glaube ich, relativ spät.
Da hat er nochmal in Frankfurt gespielt.
Ja, ich kann dir genau. Also der ist spät zu Frankfurt gekommen, glaube ich.
Hat er dann die Saison aber auch nicht gemacht?
Ich glaube, der hat die Saison nicht mal zu Ende gespielt. Warte, ich gehe mal drauf. Der ist erst im August zu Frankfurt dazugestoßen und ist dann im Jahr darauf Im März. Ich weiß nicht, wurde er suspendiert oder so? Würde mich jetzt nicht wundern. Entschuldigung, nicht despektierlich gemeint. 11 Spiele hat er gemacht. 11 Spiele, kein Tor, eine gelbe Karte. 11 Bundesligaspiele, ein DFB-Pokalspiel und dann war es zum März hin.
Ich glaube, der hat seine Karriere beendet dann einfach, kann das sein?
Ja.
Ja.
Genau.
Krass. Schön. Ah, ja. Interessant. Interessant.
Unentschieden. Ja. Schön.
Ja.
Wir werten ja hier nicht.
Wieso unentschieden? Ich habe ja wohl das Jahr deutlich, deutlich enger getippt als du.
Ja, aber nicht
ich,
richtig.
Ich werte das als Sieg.
Gut. Gut, Jesko wertet es als Sieg. Dann sollst du gewonnen haben.
Ja. Jeder wertet das, wie er möchte.
Wunderbar. Was steht an diese Woche? Fußballtechnisch?
Gar nichts. Es ist ja für mich spielfrei, für den BVB spielfrei. Ich beobachte natürlich den DFB-Pokal. Das wird interessant. Dann ein Wochenende mit einem Spiel in Wolfsburg, glaube ich. Boah.
Mhm.
Ich bin da gerade noch nicht so. Ich habe jetzt erst den Deadline-Day verarbeitet. Ich musste übrigens von Dortmund nach Gelsenkirchen, nach Dortmund. Da ein Interview mit Sebastian Kehl machen, wieder zurück nach Gelsenkirchen, dort einen neuen Spieler, Ndiaye, Linksverteidiger, abfangen und filmen, wie er zum Medizincheck geht. Also ich habe heute das volle Ruhrpott-Programm gehabt und habe das dann auch in meiner Instagram-Story verewigt. Hat sich natürlich direkt einer beschwert, ein Dortmund-Fan.
Och mein Gott.
Wie ich denn wenn ich mich da so wohlfühlen würde, dann könnte ich ja direkt da bleiben. Irgendwie sowas hat er geschrieben.
Also, ehrlich gesagt, ja, ich hole mir jetzt gleich auch eine Currywurst, komm noch dazu, Jung.
Ja, ja.
Ach, du bist so eine liebe Junge.
Naja.
Ja. Fans.
Sebastian, es hat Spaß gemacht. Wir planen noch ein großes Flutlichtgefühle-Podcast mit Peter Neurohrer, nur wir müssen noch mal über den Ort sprechen, leider.
Genau, wir müssen noch Technik. Ort und Termin abklären, aber genau, das, da könnt ihr euch sicher sein, also jetzt.
Peter kommt,
fand ich sehr geil, ich habe den angerufen. Neurohr. So, ja, Sebastian, ja, hi, grüß dich. Hi, liebe Jung, kann ich für dich tun? Ich sage, ja, ich hatte ja vor, hier Ende des Jahres hatte ich schon, ne, wegen Podcast und so, ja. Ich sage, aber dann warst du im Urlaub. Urlaub. Ich war golfen und Skifahren, das ist kein Urlaub, das ist harte Arbeit. Ja. Ja, dann wär cool, wenn du mich dann nächstes Mal mit zur Arbeit nimmst.
Praktikum.
Hätte gerne auch. Ja. Da machen wir was. Wir würden das gerne als erste Folge, wo wir auch gemeinsam alle in einem Raum sitzen, machen und natürlich auch mit einem Video dann. Da legen wir den Fokus drauf, zukünftig mehr Video zu liefern. Und dann machen wir den Peter. Kommt.
Ja.
Ankündiger kommt.
Geben uns Mühe.
Schön. Ja, dann haben wir alles. Bleibt noch zu sagen, Florian Witz hat getroffen, freut mich auch. Wenn man
international guckt. Schon wieder, jetzt guckt. Der scoret regelmäßig, ne?
Ja, wer hätte es ahnen können.
Welch eine Überraschung.
Nein, Florian Witz kann Fußball spielen.
Ach, ja. Krass.
Ja. Ah, und Nick Woltemar, der hat schon seit 2 Spielen nicht getroffen.
Schon länger, glaube
ich. Flop. Ja, Flop.
Er kann nichts, er konnte auch noch nie was, habe ich auch schon immer gesagt.
Der wird uns so viel Spaß bereiten bei der WM, bin ich mir sehr sicher.
Naja, ich auch.
Gut,
dann ganz viel Spaß euch in dieser DFB-Pokal-Woche nach dem Deadline-Day. Aber ihr wisst, nach dem Deadline-Day ist immer vor dem Deadline-Day. Das heißt auch, die Gerüchteküche wird brodeln bis zum Sommer. Ja. Und wir werden alles begleiten hier. Sebastian, vielen Dank. Schöne Woche.
Jesko, danke
dir.
Wir
lesen uns und hören uns nächsten Dienstag.
Das ist wie Spiegel, man sieht sich. Ciao, ciao.